Nochmals heiße ich alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Wir hatten in der Tat gesegnete Versammlungen in Berlin, in Prag und in Salzburg. Ich war überrascht, dass viele Menschen gekommen sind. Die größte Versammlung war wohl in Prag. Etwa 400 Menschen kamen zusammen, auch in Berlin und in Salzburg war es gesegnet. Und wir vertrauen dem Herrn, dass er heute als der Auferstandene, als der Lebendige sich uns offenbart. Es war ja damals so, dass unser Herr gesagt hat, ich werde euch vorausgehen nach Galiläa und dort werdet ihr mich wiedersehen. Und es geschah also. Die Auferstehung unseres Herrn ist die Krönung des Erlösungswerkes, das für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. Der Triumph über Satan, über Hölle, über den Tod. Unser Herr hat überwunden, er ist der Sieger von Golgatha und sein Sieg ist auch unser Sieg. Und der Glaube, der aus dem Worte kommt, ist ja der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir werden an diesem Tage eine Anzahl Bibelstellen lesen, damit unser Glaube im Worte verankert ist. Nicht, was Menschen sagen, sondern was Gott in seinem Worte gesagt hat. Im Alten Testament haben wir die Verheißungen von der Erlösung, von dem Messias, der kommen würde, von der Vergebung. Schon in Psalm 103 wird uns gesagt, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. In Jesaja im ersten Kapitel wird uns gesagt, und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie wie Scharlach ist, soll sie wie Wolle sein. Dasselbe hat David in Psalm 51 wiederholt und hat darum gebeten, reinige mich, o Herr. Ja, und dann geschah die Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Warum ist Blut vergossen worden? Warum hat Gott es so gemacht, dass unsere Erlösung wirklich nur durch das Blut des Lammes Gottes geschehen konnte? Der alte Bund ist mit dem Blut der Lämmer eingeweiht worden. Das Volk wurde mit dem Blute besprengt. Das Buch mit den Worten wurde ebenfalls mit Blut besprengt. Warum musste Blut fließen? Weil das Leben des Leibes im Blute ist. 3. Mose, 17. Kapitel, Vers 10 und 11. Also, weil die ursprüngliche Sünde im Garten Eden, im Leibe von Fleisch und Blut geschah, musste die Erlösung im Leibe unseres Herrn geschehen, nachdem er aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit gekommen ist, um uns aus dem Fall, aus dem Tod, aus dem Getrenntsein von Gott zu erlösen und uns die Einsetzung in die Sohnschaft aus Gnaden zu schenken. Wir haben in der Einleitung in Epheser 1 gelesen, in Vers 7 steht in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Sünden und Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Noch einmal soll es betont werden, die ursprüngliche Sünde im Garten Eden geschah im Leibe von Fleisch und Blut. Gemäß 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 hatte Gott der Herr den Menschen, zunächst Adam, in seinem Bilde in der Geistleiblichkeit geschaffen, im 1. Mose. Und dann im 2. Kapitel, im 7. Vers, hat Gott der Herr den Menschen aus Erde gemacht und hat dann einen Schlaf über Adam kommen lassen und hat Eva aus diesem Fleischesleibe herausgenommen und dann war sie es, die sich vom Feind betören ließ und Adam mit in diese Betörung und Übertretung hineingenommen hat. Und hier ist der Punkt. Gott hatte nicht zu Eva gesprochen, Gott hatte zu Adam gesprochen. Und der Feind kam und sprach mit Eva, nicht mit Adam. Auch hier haben wir einen ganz wunderbaren Vergleich. Es ist nicht der Bräutigam, der in Gefahr war, die Braut, der himmlische Bräutigam, hat jede Prüfung, jede Versuchung widerstanden und bestanden. Wir müssen aufpassen, wir müssen Acht geben. Aber so wie Eva aus Adam herausgenommen wurde, als er im Fleischesleibe geschaffen worden war, so ist die Brautgemeinde aus Christus herausgenommen worden, als er in seinem Fleischesleibe hier am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen hat. Wir alle wissen, der Speer drang durch seine Seite, das Blut floss hervor und die Erlösung geschah. Die Erlösung durch das Blut des neuen Bundes. Im Alten Testament hatte Gott die Verheißung gegeben, besonders in Jeremia 31, dass er einen neuen Bund machen würde. Ja, und dann kam der Moment, gemäß Matthäus 26, von Vers 26, spricht unser Herr, dies ist das Blut des neuen Bundes, das Bundesblut. Und wir sind das Volk des neuen Bundes. Wir sind das Volk Gottes aus Gnaden geworden. So steht's im Alten Testament, im Amos. Ihr, die ihr nicht mein Volk waret, werdet Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und hier ist auch gleich der Punkt, den wir alle ernst nehmen müssen. So wie im Irdischen eine Zeugung stattfindet und dann das Gezeugte geboren wird, so muss durch den Geist, wenn die Wiedergeburt stattfinden soll, eine Zeugung aus dem Geist geschehen, damit das Gezeugte von Gott Gezeugte geboren werden kann. Eine irdische Geburt versetzt uns in das irdische Leben. Die Geburt aus dem Geiste versetzt uns in das Reich Gottes. Und deshalb hat unser Herr im Johannesevangelium im dritten Kapitel die Wiedergeburt gefordert und hat einfach gesagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst kannst du, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und hier ist der Punkt, nicht eine Amtshandlung, nicht eine kirchliche Handlung, sondern der Geist Gottes muss wirksam werden. Auch das müssen wir von Anfang an beachten, Brüder und Schwestern, werte Freunde. Als der Erlöser geboren werden sollte, geschah ja etwas Außergewöhnliches. Der Engel Gabriel gab die Verheißung der Maria und sie glaubte. Und in dem Moment, wo sie glaubte, kam der Geist Gottes über sie. Die Kraft des Höchsten hat sie in dem Moment überschattet, als sie die Verheißung geglaubt hat. Dann kam der Geist und die Verheißung wurde wahr, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Genauso bei der Bestätigung unseres Herrn als Sohn im Matthäusevangelium, dem dritten Kapitel, im 17. Vers, da kam der Geist herab und die Stimme erscholl, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Genauso in Matthäus 17. Die Herrlichkeit Gottes kam herab und die Stimme erscholl. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Direkt bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde hätte die Predigt des Petrus nichts ausgerichtet, wenn die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht stattgefunden hätte. Jede Predigt ist vergeblich, wenn der Geist Gottes nicht gegenwärtig ist und unter dem Schall der Predigt in denen wirksam sein kann, die das Wort hören. Die Geistesausgießung hatte stattgefunden, es war der gleiche Tag und Petrus trat auf und hat tatsächlich eine urgewaltige Predigt gehalten, eine Zusammenfassung gegeben. Ich lese nur einige Zeilen davon aus Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, aber bitte haltet vor Augen, die Ausgießung des Heiligen Geistes hat stattgefunden, dass unter der Predigt erlebt werden kann, was Gott verheißen hat, was verkündigt wird, dass kein Mensch herausgehen braucht, ohne Gott persönlich erlebt zu haben. Apostelgeschichte 2, hier könnten wir das ganze Kapitel lesen. Ich lese nur von Vers 23. In ihm oder diesem Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben ward, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Und warum? Weil die Verheißung schon gegeben ward. Ich lese Vers 25. David sagt ja mit Bezug auf ihn, ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Noch Vers 26, deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen. Und dann kommt das Zitat aus Psalm 16 von Vers 8, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Brüder und Schwestern, werte Freunde, heute geht es darum, dass wir einerseits erkennen, was mit dem Erlöser geschah, und andererseits erleben, was uns verheißen wurde, damit wir in den vollen Segen Gottes kommen. Auch das haben wir bereits aus Galater, dem 3. Kapitel, gehört, dass Jesus Christus den Fluch auf sich genommen hat, zum Fluch wurde, Schuld und Sünde der ganzen Welt auf sich genommen und an das Kreuz getragen hat. Niemand braucht um der Sünde willen zu sterben, und deshalb steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel im 24. Vers geschrieben, wenn wir nicht glauben, dass er es ist, dann werden wir in unserer Sünde sterben. Der Glaube ist einfach notwendig. Sagt mir heute, und schaut bitte alle nach vorne, sagt mir heute, wie wollen wir vor Gott bestehen, wenn wir nicht glauben, was er gesagt hat? Wer ist der Mensch, der das, was Gott in seinem heiligen Wort gesagt hat, nicht glauben kann? Dann der zweite Punkt, der mich sehr bewegt, steht in Lukas 24. Auch hier könnten wir das ganze Kapitel von der Auferstehung unseres Herrn lesen. Sogar den kurzen Abschnitt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und er hat gesagt, sage meinen Brüdern, dass ich ihnen nach Galiläa vorausgehe und dort werden sie mich wiedersehen. Was ist hier in Lukas 24, das von so großer Bedeutung ist, nämlich, dass unser Herr sich nach der Auferstehung den Seinen offenbarte, dass er mit ihnen sprach, dass er das ganze Alte Testament in der Zusammenfassung wiedergab. Er begann mit Mose, setzte fort mit den Propheten und den Psalmen und gab die Zusammenfassung und sprach in Vers 44, Lukas 24, Vers 44, dann sagte er zu ihnen, dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. So, und danach steht geschrieben in Vers 45, hierauf erschloss er ihnen den Sinn und das Verständnis für die Schriften. Also nicht nur, dass unser Herr sich nach seiner Auferstehung den Seinen einzeln und dann auch, als sie versammelt waren, offenbarte, sondern er belehrte. Er ging in die Schrift. Er ging zu dem, was Mose geweissagt hatte, was in den Psalmen geschrieben stand, was die Propheten angekündigt haben. Und nachdem er ihnen das alles dargelegt hat, erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften, so dass sie alles verstanden haben, aus Gnaden verstanden haben, dass nämlich alle Weissagungen, alle Ankündigungen Realität geworden sind, Verwirklichung gefunden haben. Und danach steht dann geschrieben im nächsten Vers, in Vers 46, und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Wie hat Johannes der Täufer seine Predigt begonnen? In Matthäus 3 waren seine ersten Worte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Genau dieselben Worte hat unser Herr ausgesprochen, als er seinen Dienst begonnen hat. Nachzulesen, Matthäus 3. Unser Herr spricht hier, oder von ihm wird hier gesagt, in Matthäus, das ist dann schon Matthäus 4, Vers 17, von dieser Zeit an begann Jesus, die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber zu Pfingsten war es nicht nur nahe, zu Pfingsten brach es durch, zu Pfingsten kam es herunter. Als Johannes predigte, war es nahe. Als Jesus predigte, war es nahe. Aber jetzt brach es mit Macht herein. Und deshalb steht in Lukas 16, Vers 16 geschrieben, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, und von da an ist das Reich Gottes gepredigt worden. Also nicht nur die Kreuzigung und das Werk, das auf Golgatha geschah, sondern damit es erlebt wird, muss Buße gepredigt werden, eine Umkehr verkündigt werden. Menschen müssen eine persönliche Bekehrung erleben. Der Geist Gottes muss zur Buße leiten. So schreibt Paulus an die Gemeinde, die in Rom versammelt war: Erkennet, dass der Geist Gottes euch zur Buße leitet. Und hier steht geschrieben, dass Buße und Vergebung der Sünden allen Völkern in seinem Namen verkündigt werden soll. Was tat Petrus in der ersten Predigt unter der Salbung des Heiligen Geistes? Die ersten Worte können wir nachlesen in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, nachdem er dargelegt hat, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte, kommt dann die Frage, die er beantwortet hat. Den Menschen ging es wie ein Stich durchs Herz, und dann kam die Frage: Was müssen wir tun, liebe Brüder? Und dann kam die Antwort von Vers 37, hier steht es ja geschrieben: Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: Was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße, tut Buße, kehret um, kommt zum Herrn, wendet euch zu ihm, alle ihr Enden der Erde. Und wer dann Buße getan hat, zum wahren Glauben gekommen ist, die Erlösung und die Versöhnung persönlich erlebt hat, kommt aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben, aus dem geistlichen Tod heraus, kommt in den Glauben, in den Gehorsam und wird in das Reich Gottes versetzt. Und dann ist auch Taufe nicht mehr ein Diskussionsthema, sondern dann haben alle, die gläubig geworden sind, den Respekt vor dem Worte Gottes, auch vor dem, was unser Herr in Markus 16, Vers 16 gesagt hat: Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Heute sagen viele: Ja, wir glauben. Und alle glauben, was sie wollen. Alle haben dieselbe Bibel und alle deuten sie auf verschiedene Weise und sind dann der Meinung, sie glauben, wie die Schrift sagt. Wir wollen nicht beurteilen, was andere betrifft. Wir wollen uns heute dem göttlichen Urteil des Wortes stellen. Und hier in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, steht dann in Vers 31, nachdem Petrus das Wort verkündigt hatte, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Wer wahrhaft gläubig wird, diskutiert nicht mehr. Der bekommt durch das Wort die Antwort. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, Petrus hätte 1000 Predigten halten können, die hätten gar nichts ausgerichtet. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war ausgegossen. Und die Gemeinde hatte die Kraft Gottes empfangen. Und in der Gemeinde war die Kraft Gottes wirksam. Und so muss das Ende sein. Alle, die mich in Zürich oder in Krefeld gehört haben, wissen, was ich bezeugt habe. Auf meiner letzten Lateinamerika-Reise durch Mexiko und Guatemala und El Salvador bis runter nach Lima, Peru, habe ich Predigten Bruder Brenhams gehört. In diesem Apparat habe ich alle Predigten, die Bruder Brenham in seinem ganzen Leben gehalten hat, 1159 Predigten habe ich hier in diesem kleinen Apparat. Und diesen Apparat kann man in jedes Flugzeug mitnehmen. Hier kann man immer hören. Und ich habe dieses Mal Predigten gehört aus den Anfängen. Direkt aus den Anfängen. Aus dem Jahre 47, 48, 49. Und Brüder und Schwestern, ich schäme mich nicht, das hier zu bekennen. Ich habe sogar im Flugzeug geweint und habe Gott laut gedacht und habe mich dann wiedergefunden. So überwältigt war ich von dem, was Gott getan hat. Und immer wieder hat Bruder Brenhim gesagt, ich bin es nicht, sondern Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, der mit Mose war und ihm zwei Zeichen gab. Derselbe ist heute hier gegenwärtig, ist heute hier auf der Plattform. Und damals betete Bruder Brenhim für Kranke, manchmal für 200, 300 Menschen und alle wurden auf der Stelle gesund. Nicht ein einziger ist ungeheilt davongegangen. Er betete manchmal bis in die Nächte hinein. Wie gesagt, ich war so überwältigt von dem, was an übernatürlichem Wirken Gottes geschah, wie die Menschen aufschrien, weil sie von Gott überwältigt, gerettet, geheilt und befreit wurden. Die Gegenwart Gottes ist offenbar geworden. Ihr wisst ja, Gott hat Bruder Brenhim dazu gebraucht, um uns in die ursprüngliche Verkündigung zurückzubringen, zum Anfang, zu dem, was vor 2000 Jahren am Anfang in der neutestamentlichen Gemeinde gelehrt, geglaubt und praktiziert wurde. Und wir haben es verstanden. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, Brüder und Schwestern. Wenn nun der Herr es so bestimmt hat, dass er mit uns direkt redet und dass er jetzt in unserer Zeit, wie damals, vor 2000 Jahren, sich den Seinen offenbarte, Und in gleicher Weise, das können wir, das kann ich bezeugen, hat der Herr, der Auferstandene, doch mit uns geredet. Wer hat uns das Wort aufgeschlossen des ganzen Alten und Neuen Testaments? Wer hat uns die Zusammenhänge aus dem Mose, aus den Psalmen, aus den Propheten geoffenbart? Wer war es, wer ist es, der mit uns redet? War es Bruder Brenim? Nein. Er war nur der Mund. War es Petrus? Nein, er war nur der Mund. Es war Gott. Es war Gott, der durch sein Wort zu uns gesprochen hat, durch Gefäße, die er selber dazu bestimmt, die er selber erwählt hat. Nehmen wir ein paar Stellen aus dem Alten Testament. Wenn wir die Verheißungen lesen, zum Beispiel, was die Erlösung und die Todesüberwindung betrifft, da haben wir schon im Alten Testament all diese Bibelstellen, die dann im Neuen Testament ihre Erfüllung aus Gnaden gefunden haben. Aber wir kommen jetzt zurück zu dem Punkt. Ich sage es immer gern, wo immer es auch sein mag. Unsere Brüder haben im Neuen Testament 845 Zitate aus dem Alten Testament übernommen, haben 845 Mal im gesamten Neuen Testament Bezug genommen auf das, was im Alten Testament geschrieben steht, und haben die Harmonie von Altem und Neuem Testament hergestellt. Und es war der Geist Gottes, der in alle Wahrheit geleitet hat. Apostel und Propheten waren Männer Gottes, an die das Wort des Herrn ergangen ist. Ehe wir einige Stellen aus dem Alten Testament lesen, lasst mich aus Philipper dem zweiten Kapitel lesen, Philipper Kapitel 2 von Vers 7. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Nahm Knechtsgestalt an. Warum? Weil schon im Alten Testament geschrieben steht, in Jesaja 42, Jesaja 42, Vers 1, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein ganzes Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Ihr könnt es nachlesen im Neuen Testament. Matthäus Kapitel 12 von Vers 15 berichtet darüber. Und hier steht noch in Jesaja 42 von Vers 6 geschrieben, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und dich bei der Hand gefasst und habe dich behütet und habe dich zum Volksbund gemacht, zum Bund für das Volk gemacht, zum Licht für die Völker. Gott hatte dem Abraham gesagt, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Dann steht hier in Jesaja 42 abschließend noch in Vers 9, die früheren Weissagungen, seht, sie sind eingetroffen und Neues tue ich jetzt kund, ehe es geschieht, lasse ich es euch hören. Und dann direkt im nächsten Vers lesen wir, singet dem Herrn ein neues Lied. Der Übergang vom Alten zum Neuen Testament in Jeremia 31 spricht Gott, nach jenen Tagen werd ich einen neuen Bund mit euch schließen. Jetzt war die Zeit da. Der neue Bund wurde geschlossen. Das Blut des Bundes wurde vergossen. Und Brüder und Schwestern, die Erlösung ist eine göttliche Tatsache für dich und für mich. Nimm sie an, nimm auf und an. Wir sind erlöst. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind Gottes ewiges Eigentum. Wir haben die Einsetzung in die Sohnschaft von Gott im Sohne erhalten. Galater 4, Vers 4 und andere Bibelstellen. Also, hier steht geschrieben, siehe da, mein Knecht, den ich erwählt habe, an dem ich festhalte, an dem ich wohlgefallen habe. In Jesaja 52 lesen wir, Jesaja 52, Vers 13, Jesaja 52, Vers 13, wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Und dann kommt Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Dann kommt die gesamte Beschreibung des Erlösers auf dem Wege über Gethsemane nach Golgatha. Und hier steht's doch geschrieben, in Jesaja 53, die Strafe ward auf ihn gelegt zu unserem Frieden und durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. Vers 5. In Vers 6, wir gingen alle in der Irre wie Schafe und jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Seid heute ehrlich. Gehörten wir nicht alle zu irgendeiner Glaubensrichtung, einer Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft? Und wir sind alle auf eigenen Wegen gegangen. Alle Kirchen und Freikirchen haben ihre eigenen Wege. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, uns von den eigenen Wegen zurückzurufen und auf den Weg Gottes zu stellen. Denkt an Johannes den Täufer. Er war der Wegbereiter des Herrn. Seine Botschaft stimmte weder mit Pharisäern noch Sadduzäern noch irgendeiner anderen Glaubensrichtung überein, aber er war ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Und Bruder Brenhim wurde gesagt am 11. Juni 1933, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird dir eine Botschaft anvertraut, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Es geht heute um die göttliche Heilsgeschichte. Und Brüder und Schwestern, wir müssen das einfach zur Kenntnis nehmen. Der Auferstandene nimmt jetzt alles, was im Mose, in den Propheten, in den Psalmen, was in den Evangelien, in den Briefen bis zur Offenbarung geschrieben steht und führt uns in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes ein. Noch nie, das kann ich 100-mal wiederholen, ist der Ratschluss Gottes, das Wort Gottes in einer solchen Fülle, in allen Zusammenhängen, in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort und mit Altem und Neuem Testament so geoffenbart worden wie in unseren Tagen. Warum? Weil wir am Ende der Gnadenzeit leben und der Irrtum, die Ungerechtigkeit nimmt Überhand, der große Abfall ist überall sichtbar und die Gemeinde muss aus allem herausgerufen werden und ihre Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi erleben. Hier ist der Punkt, damit wir es nicht vergessen, als Gott die Verheißung an Israel wahrmachte, die er im 1. Mose 15, Vers 13, dem Abraham gegeben hatte, nämlich nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft herausführen, als die Zeit gekommen war, offenbarte sich der allmächtige Gott persönlich als Engel des Bundes, dem Mose, im feurigen Busch und gab ihm den Auftrag, auszuführen, was er verheißen hatte und hat Mose gesagt, ich werde mit dir sein. Und worum ging es? Ihr könnt es nachlesen. Lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Mein Bundesvolk. Das Volk, das meine Verheißungen trägt. Das Volk, dem ich das Land verheißen habe, mit dem ich einen Vertrag habe, das mein Eigentum ist. Lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagte, wer ist der Gott? Den kenne ich ja gar nicht. Ach, das mag ja sein. Er hat Gott nicht gekannt. Es war ja richtig so, wie er sagte. Aber Mose, der von Gott gesandte Prophet, der kannte Gott. Er hatte die Stimme Gottes gehört. Er hat den brennenden Busch gesehen. Er hat gehört, wie Gott, der Herr, ihm sagte, ziehe die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und dann, lass meinen Sohn ziehen, lass mein Volk ziehen, 10-mal hintereinander, lass mein Volk ziehen. Und dann kommt Kapitel 12 in 2. Mose, dann ist es nicht mehr mein Volk, dann ist es meine Gemeinde. Mit dem Moment des Auszuges, als das Blut der Lämmer vergossen wurde und an die Türpfosten gestrichen wurde, Gemeinde, 2. Mose 12, Gemeinde. Und alle Familien haben das Lamm geschlachtet und haben die Bewahrung und dann die Herausführung aus Gnaden erlebt. Ihr könnt in beiden Bibelstellen nachlesen. 2. Korinther, 6. Kapitel von Vers 14 geht es um mein Volk. In Offenbarung 18, Vers 4, ihr, mein Volk, kommet heraus. Es geht nicht um irgendein Volk oder um irgendeine Gemeinde. Es geht um das Volk Gottes, um Gottes Eigentum. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er kann nicht länger zuschauen, wie wir im Ungehorsam, im Unglauben, auf eigenen Wegen, in eigener Einbildung dahingehen. Nach dem Motto, wir kommen ja alle in den Himmel. Nein, so nicht. Noch steht geschrieben in Matthäus 25, Vers 10, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Und dann begann das große Klopfen. Noch zu Jesaja 53, Jesaja 53, noch einmal wird uns unser Herr als Knecht vor Augen geführt. Als Knecht war er Prophet. Denn immer wieder heißt es, dass Gott der Herr seine Knechte, seine Propheten gesandt hat. Und im Alten Testament hatte Gott ja gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. 5. Mose 18 nachzulesen. Dann im Neuen Testament, Apostelgeschichte 3, bestätigt worden, dass an und durch Jesus Christus auch diese Bibelstellen Erfüllung gefunden haben. Hier, nachdem in Jesaja 53 unser Herr auf seinem Leidensweg nach Golgatha geschildert wurde, im Alten Testament geschildert wurde, man sagt, es waren 810 Jahre, ehe es geschah, ungeachtet, wie viele Jahre. Gott wacht über seinem Wort. Und wenn der Zeitpunkt der Erfüllung kommt, bitte verlasst euch darauf. Stellt nicht in Frage, was Gott gesagt, stellt nicht in Frage, was Gott verheißen hat. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Auf Gottes Wort können wir uns verlassen. Und hier steht dann in Jesaja 53, Vers 11 geschrieben: Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Man kann das ja nachlesen, ganz gleich, ob wir von unserem Herrn als Fürsprecher, als Mittler, als hoher Priester, als Lamm Gottes, als Knecht, als Prophet, als Sohn Gottes, Sohn Davids, Sohn Abrahams und Menschensohn, ganz gleich, welch eine Bezeichnung unser Herr hatte. Wir sehen immer den Zusammenhang, in den all diese Bezeichnungen hineingehören. Jetzt noch zu uns, und zwar aufgrund der vollbrachten Erlösung, sind wir tatsächlich mit Gott versöhnt worden. Das ist eine Tatsache, wie das Getrenntsein eine Tatsache war. Die Todesüberwindung ist genauso eine Tatsache wie das Sterben. Und im ganzen Alten Testament gab es zwei Ausnahmen. Es gab Henoch und Elia, die Gott einfach hinaufgenommen hat, um zu zeigen, dass der Tod ja eigentlich gar nicht nötig ist, dass der Tod überwunden werden wird. Und im Alten Testament haben wir ja die Ankündigung im Propheten Hosea im 13. Kapitel in Vers 14, Hosea 13, Vers 14, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Ihr könnt es ja nachlesen. Vom Tode sie loskaufen. Hatte nicht Gott der Herr gesagt, welches Tages du von diesem Baume essen wirst, musst du des Todes sterben. Und also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Man kann viele Bibelstellen nachlesen. Römer 5, 1. Korinther 15. Wir können die vielen Bibelstellen im Neuen Testament nachlesen, wo Paulus sich mit diesem Thema befasst hat und es uns vor Augen führt, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, besonders in den Römerbriefen. Und dann kommt der Höhepunkt und die Zusammenfassung schon hier im 8. Kapitel, wo auch unsere Verwandlung uns vor Augen geführt wird. Brüder und Schwestern, nehmt es einfach von Gott an. Der Tod ist besiegt, die Hölle ist überwunden, der Schuldbrief ist zerrissen, das Getrenntsein mit Gott ist aufgehoben worden, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Das Blut des neuen Bundes ist meine und deine Garantie, dass der Fluch von uns genommen und wir die Versöhnung und die Vergebung empfangen haben. Wenn unser Herr sagte, wie wir es gelesen haben, in Lukas 24, dass Vergebung der Sünden gepredigt werden soll in seinem Namen, ja, dann wird die Vergebung gepredigt. Und alle, die das Gnadenangebot Gottes annehmen, die empfangen die Vergebung. Es ist ja nicht nur ein Angebot. Gott hat sich dafür verbürgt. Es ist eine göttliche Tatsache. Wir sind mit Gott versöhnt. Und wie Paulus schreibt im 2. Korinther, im 5. Kapitel, uns ist der Dienst, das Amt der Versöhnung übertragen worden. Und wir rufen an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier im Römerbrief im 8. Kapitel wird uns darüber berichtet, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Und dann lesen wir natürlich, was mit uns geschehen wird. Es ist nicht nur eine Verheißung, sondern Gott hat die Garantie dafür übernommen, dass alles so geschieht, wie er es in seinem Worte gesagt hat. Hier, ich lese nur aus Römer 8, Vers 30. Und die, welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch im Voraus berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Es ist ein vollbrachtes, ein ganzes Erlösungswerk unseres Gottes. So wie der Herr uns gleich geworden ist, an Gebärden als Mensch erfunden und hier in seinem Fleischesleibe gelitten und sein heiliges Blut für uns vergossen hat, so gewiss sind wir gerechtfertigt vor Gott. Und deshalb kann auch Paulus schreiben, dass wir gerechtfertigt worden sind. In Römer, dem 4. Kapitel, steht geschrieben, im letzten Vers, ihn, der um unsere Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferstanden, auferweckt worden ist. Also, beides ist da. Vergebung und Rechtfertigung. Vergebung durch das Blut des Lammes. Und durch die Auferstehung hat Gott uns beweisen wollen, und er hat's auch getan, dass das neue Leben hervorgekommen ist. Ein sterblicher Leib ist zu Grabe getragen worden und der Herr ist in Unsterblichkeit auferstanden. Die Verwandlung seines Leibes hat stattgefunden und damit konnte er gen Himmel fahren, hat seine Jünger noch bis Bethanien genommen und seine Hände über sie ausgebreitet und hat sie gesegnet. Und dann ist er vor ihnen zur Herrlichkeit hinaufgenommen worden. Das sind doch alles Tatsachen. Sind doch Tatsachen, sind doch göttliche Tatsachen. Die Geburt unseres Herrn ist eine Tatsache. Sein Leben ist eine Tatsache. Sein Dienst eine Tatsache. Sein Leiden und Sterben eine Tatsache. Seine Kreuzigung eine Tatsache. Sein Blut vergießen eine Tatsache. Der neue Bund ist geschlossen worden. Sein Hinuntergehen in die untersten Örter ist eine Tatsache. Nachzulesen im Petrusbrief, ja eigentlich in vielen neutestamentlichen Stellen, wird uns berichtet. Lasst mich aus dem Petrusbrief einige Zeilen lesen. Zuerst 1. Petrus, 2. Kapitel von Vers 22. Und ich bitte euch einfach, glaubet. Glaubet, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wer das göttliche Gnadenangebot mit Füßen tritt und an dem vorbeigeht, was Gott getan hat, soll sich in der Ewigkeit nicht beklagen, wenn er zu den Verlorenen gehören wird. Gott hat uns die Rettung aus Gnaden gegeben. Wer verloren geht, der geht auf eigene Verantwortung verloren. 1. Petrus, 2. Kapitel von Vers 22. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht. Und als er litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Und jetzt kommt die Kernaussage. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen. Er selbst an seinem Leibe. Wir, die wir in diesem Leibe gesündigt haben, er hat unsere Sünden an seinem Leibe an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und dann kommt die Aussage, was die Schafe betrifft, denn ihr ginget irre wie Schafe, jetzt aber seid ihr zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen bekehrt worden. Ein volles Evangelium. Gott hat es an nichts fehlen lassen. Alles ist getan. Unser Herr hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Hier im 1. Petrus, im 3. Kapitel, wird uns der Sieg über Tod und Hölle noch einmal vor Augen geführt. 1. Petrus, 3. Kapitel, von Vers 18. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er hat es doch getan. Er hat uns zu Gott zurückgeführt. Amen. Und dann, er, der am Leibe zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Und dann im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Also, es ist doch alles getan, von Gott aus geschehen. Wir brauchen es nur noch im Glauben anzunehmen und Gott von Herzen dafür zu danken. Wir könnten noch sehr viele Bibelstellen lesen, doch lasst mich noch Folgendes in diesem Zusammenhang betonen. Hier im Titusbrief steht geschrieben, im Titusbrief im 2. Kapitel, hier lesen wir Vers 11 und dann Vers 14. Titus, 2. Kapitel, Vers 11 und dann Vers 14. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Und dann Vers 14, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen. Volk, ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. In diesem Zusammenhang denken wir noch einmal an die beiden Bibelstellen. 2. Korinther, 6. Kapitel. Ich lese nur von Vers 16, 2. Korinther 6, von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, mein Volk, sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und direkt im nächsten Vers, da wir solche Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes Abstand halten und völlige Heiligung unter uns schaffen. Die Betonung liegt auf ihr, mein Volk. Ich habe es vorhin gesagt, in der Offenbarung im 18. Kapitel. wird ja nicht irgendeine Gemeinde angesprochen, sondern ihr, mein Volk. Offenbarung 18, Vers 4. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen, geht aus ihr hinaus, ihr, mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht betroffen werdet. Man muss einfach wissen, geliebte Brüder und Schwestern, werte Freunde, dass Gott in seinem Worte an alles gedacht hat. Und wer zum Beispiel über das Leben, Leiden und Sterben unseres Herrn wissen möchte, der lese alle vier Evangelien. Und er wird genau Bescheid wissen von der Geburt bis zur Himmelfahrt unseres Herrn. Alle vier Evangelisten ergänzen sich einander und geben eine Gesamtübersicht von dem, was geschah. Dann haben wir die Apostelgeschichte, wo uns berichtet wird, in welch einer Weise Gott wirksam war in der Urgemeinde, wie gepredigt wurde, was gepredigt wurde, wer getauft wurde, wie das Abendmahl gefeiert wurde, wie die Gemeindeordnung war, wie die fünf Dienste, die neun Geistesgaben, alle Themen sind behandelt worden in den Briefen der Apostel. Und dann kam die Offenbarung als Abschluss. Als Abschluss, um uns eine Gesamtübersicht besonders von der Endzeit zu geben. Das müssen wir jetzt und dürfen wir freudig bekennen. Das Buch, das Daniel noch versiegelt sah und auch Johannes noch mit sieben Siegeln auf der Rückseite sah, ist ja geöffnet worden. Ich sage das vor Gott und vor der ganzen Welt. Ich war mit Bruder Brenim noch im Dezember 62 zusammen und mir hatte er gesagt, dass er im Januar nach Tucson ziehen wird, aufgrund der Vision, die ihm Gott geschenkt hatte, in Erwartung dessen, dass der Herr etwas Außergewöhnliches tun würde. Und dann kam doch die Offenbarung der sieben Siegel im März 1963, vom 17. bis 24. März. Und ich sage es ganz offen, so wie damals alle, die an dem Dienst Johannes des Täufers vorbeigegangen sind, direkt bewusst an Gott und dem, was Gott verheißen und getan hatte, vorbeigingen, mit ihren Gottesdiensten fortsetzten, ihre Psalmen gesungen, ihre Opfer dargebracht. Und unser Herr hat dann gemäß Lukas 19 von Vers 41 über Jerusalem geschaut und geweint und sagte, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt, und ihr habt nicht gewollt. Nun soll euch die Stadt verwüstet zurückgelassen werden. Was war es? Damals hat das Volk Gottes die Stunde, die Gott vor 4000 Jahren angekündigt hatte, das große Ereignis der Erlösung stattfinden würde. Und gerade die wichtigste Stunde der Heilsgeschichte Gottes vor 2000 Jahren haben all die religiösen Führer versäumt, sind in ihrer Tradition geblieben und das war's. Und dann hat unser Herr das Gericht ankündigen müssen, nicht im Zorn und trotzdem unter Tränen vor Leid, dass sein Volk, sein Bundesvolk, das den Anspruch gestellt hat, Mose zu glauben, den Anspruch gestellt hat, Abraham zu glauben und gesagt haben, wir haben die Propheten, Ja, warum habe ich vorhin sagen müssen, unser Herr hat nach der Auferstehung den Seinen das prophetische Wort geoffenbart, hat mit ihnen darüber gesprochen, hat 40 Tage nutzen können, um ihnen die Einführung in das Reich Gottes, in die Erfüllung der biblischen Prophetie aus Gnaden zu geben. Brüder und Schwestern, ich schaue nicht auf 40 Tage zurück, ich schaue auf mindestens 44 Jahre zurück. Und wenn ich noch weiter zurückgehen kann, dann sind es 47, als ich die Predigten Bruder Brenhams regelmäßig zugeschickt bekam und einfach miterlebt habe, wie Gott geoffenbart und geoffenbart hat, wie es wirklich von Offenbarung zu Offenbarung gegangen ist, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und was wir alle vorher nicht gesehen haben, nicht gewusst haben, Gott hat uns doch in sein Wort hineingeführt. Und das war ja eigentlich das Merkmal, dass es der Herr ist, weil er alles, was von ihm geschrieben stand, alles, was zur Erfüllung gekommen war, das hat er mit den Seinen geteilt. Heute teilt er es mit uns. Er hat uns tatsächlich in das Allerheiligste hineingenommen. Und ich sage euch die Wahrheit, die größte Verantwortung, die es jetzt auf Erden gibt, besteht darin, dem Volke Gottes die göttliche Botschaft mit allen Verheißungen für diese Zeit zu bringen. Jeder Bundespräsident und jede Präsidentin, sie haben nur Verantwortung für ein Volk, für eine kurze Zeit. Unsere Verantwortung ist für die ganze Ewigkeit. Und wer wirklich versäumt und an dem vorbeigeht, was Gott verheißen hat, und das schließt auch die Sendung eines Propheten an. Bitte nicht böse sein, freut euch einfach darüber, dass Gott uns alles in diesem Worte gesagt hat. Wenn er uns sagt, ich sende euch einen Propheten wie Elia, der alles wieder in den rechten Stand zurückbringen wird, der wie Elia alles wieder in die göttliche Ordnung zurückbringt, ja, dann trage ich doch nicht die Verantwortung für das, was Gott gesagt hat. Ich trage nur die Verantwortung dafür, dass ich das, was Gott gesagt hat, dem Volke Gottes weitergebe. Das ist meine Verantwortung, dem Volke Gottes weiterzugeben, was Gott in seinen Worten gesagt hat. Und wisst ihr, was das Resultat sein wird? Das steht in Offenbarung 22, Vers 17 geschrieben. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Ihr wisst ganz genau, Johannes der Täufer hat ja den Begriff Braut geprägt in seiner Predigt. Nachzulesen im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Johannesevangelium im dritten Kapitel. Hier sagt der Gottesmann in Vers 28, ihr könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht Christus, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Und Brüder und Schwestern, lasst mich das Wort gesandt doch noch einmal betonen und hervorheben. Alle Propheten waren von Gott gesandt. Die göttliche Sendung war ihre Legitimation. Und ehe die Sendung stattfinden konnte, musste eine Berufung, musste ein Auftrag gegeben werden. Und dann kam die Sendung und die Sendboten haben die göttliche Botschaft getragen. Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt. Hier auf Erden ganz natürlich geboren, aber geboren zu einem Zweck, der mit der Heilsgeschichte verbunden ist. Und lass es mich wirklich deutlich sagen, auch die Briefe des Paulus sind ja doch von größter Bedeutung. Er hat doch über alles geschrieben, über die Auferstehung, grundsätzlich über alles. Aber jetzt geht es um das Ende, um die Herausrufung, um das, was Gott jetzt tut, nämlich, dass Apostelgeschichte 2, Vers 42 wieder wahr wird. Und sie blieben in der Lehre der Apostel, in den Gebeten, im Brotbrechen und in der Gemeinschaft. Das sind die vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Erstens die Lehre der Apostel. Und da darf nichts hinzugefügt werden, nichts darf weggenommen werden, so wie die erste Predigt des ersten Gottesmannes am Pfingsttage war. So muss die letzte Predigt sein. Eine völlige Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort, mit Aposteln und Propheten muss erreicht werden. Wer eigene Wege weitergehen will, ich kann es nicht ändern. Ich trage die Schuld daran nicht, das versichere ich euch. Meine Aufgabe ist es, euch zu sagen, dass dieses die Stunde Gottes ist, die Zeit Gottes ist. Und wie hier auch in der Offenbarung geschrieben steht, um der Geist und die Braut. Die anderen hören doch gar nicht. Nur, wer zur Brautgemeinde gehört, der leiht das Ohr. Alle anderen hören doch auf all die anderen Stimmen. Und deshalb bitte achtet darauf, wenn ihr zur Brautgemeinde gehören möchtet, bitte höret, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Denn ganz zum Schluss spricht der Geist und die Braut. Eine totale Vereinigung von Braut und Bräutigam durch den Heiligen Geist. Zurück zum Johannesevangelium, dem dritten Kapitel. Ihr könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht Christus, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Und jetzt kommt's. Vers 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Ein Wegbereiter, ein Freund des Bräutigams, der eine Botschaft an die Braut richtet, der an den Jordan zieht und die Taufe der Buße verkündigt. Und dann sind ihre Herzen zum Herrn zurückgebracht worden, wie in Lukas 1, Vers 16 und 17 von Johannes dem Täufer und seinem Dienst geschrieben steht, ich lese vor, viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Darum geht es. Wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Nicht eine neue Glaubensrichtung, nein, zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Und dann weiter in Vers 17. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Das ist die Aufgabe der Endzeitbotschaft. Das ist der Sinn und Zweck, dass Gott uns in diesem prophetischen Zeitalter einen prophetischen Dienst aus Gnaden geschenkt hat. Und ich sage euch, die Bestätigung, die Bruder Branham von Gott aus miterlebt hat. Ich sage das nicht, um meine Beurteilung auszusprechen. Ich sage es nur aufgrund der Kenntnis der Dienste, die ja Propheten und Apostel hatten. Immer und immer wieder habe ich gesagt, noch nie ist auf Erden geschehen, was hier geschieht. Und ich war tatsächlich so überwältigt. Und hätte ich nicht im Johannesevangelium im 20. Kapitel nachgelesen, es ist 21, dass wenn alles niedergeschrieben worden wäre, die Welt die Bücher nicht hätte fassen können, dann wäre ich wohl in der Annahme geblieben, dass das, was ich dort gehört habe, noch nie zuvor auf Erden geschah. Kröppel, Blinde, Lahme, Taube, Stumme, wer immer sie waren, auf der Stelle geheilt. Und so ist die Bestätigung, die übernatürliche Bestätigung von Gott aus geschenkt worden, damit der Glaube in uns nicht an einen Propheten, aber an den lebendigen Gott, der die Verheißung gegeben hat, dass er einen Propheten senden würde, und das glauben wir von ganzem Herzen. Natürlich gibt es auch diejenigen, die einfach vor sich her sagen, wir haben Jesus, was brauchen wir einen Propheten? Und jetzt lese ich es euch vor, damit ihr wisst, was aus dem Munde des Herrn gesagt wurde. Und ich bitte alle, den Mund zu halten, die nicht sagen, was unser Herr gesagt hat. Bitte erspart es euch, dass ihr nicht gerichtet werdet. Widerspricht Gott nicht. Es wird sich nicht bezahlt machen. Wer nicht sagen und glauben kann, was Gott gesagt und verheißen hat, der halte seinen Mund. So wie der Mund des Zacharias gestopft wurde, bis die Verheißung Erfüllung gefunden hat, so mögen alle den Mund halten, bis sie die Erfüllung der Verheißung persönlich gesehen und erlebt haben. Ich lese aus Matthäus 17, Vers 11, die Antwort unseres Herrn. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wer hat das Recht auf Erden? Schaut alle her. Wer hat das Recht auf Erden? Gottes Wort, aus dem Munde unseres Herrn gekommen. Wer hat das Recht zu sagen, das gilt nicht für mich. Ja gut, dann gehörst du nicht zur Brautgemeinde. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinschaft, drohe ich euch oder meint es Gott gut mit uns? Gott meint es gut mit uns. Er will doch nicht, dass wir in Verblendung weitergehen, auf unseren eigenen Wegen und in einer gläubigen Fantasiewelt leben, zurück auf den Boden der göttlichen Tatsachen. Und das hier ist der Boden der göttlichen Tatsachen. Jahre nach dem Dienst Johannes des Täufers bestätigt unser Herr im Neuen Testament die Verheißung aus dem Propheten Malachi. Elia kommt allerdings zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Gott wacht über seinem Wort, auch in unserer Zeit, und hat es wahrgemacht und seinen Knecht gesandt, um alles wieder in die göttliche Ordnung, in den richtigen Stand, wie es am Anfang war, zurückzubringen. Und daran soll ich vorbeigehen, das soll ich mit Füßen treten. Ich denke nicht daran. Mögen sich alle, auch alle Charismatiker, im Übrigen kam eine Familie in Berlin zu mir, die Schreckliches erlebt hatte, mögen sich alle wirklich zu Herzen nehmen. Wer an dem vorbeigeht, was Gott verheißen und dann tut, um seine Treue und Wahrhaftigkeit willen, wo soll er enden? Da nützt auch keine Aufzählung der Dinge, wie sie uns hier im Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel von denen aufgezählt werden, die ihre eigenen Wege weitergegangen sind, trotz Wunder, trotz Zeichen, trotz Weissagen, trotz alledem, was sie aufzuweisen hatten. Und dann spricht unser Herr, Matthäus 7, von Vers 21, nicht alle, die Herr zu mir sagen, werden in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Ihr alle kennt, was danach geschrieben steht. Viele werden an jenem Tage zu mir kommen und aufzählen, was sie alles getan haben. Heute geht es nicht darum, was große Persönlichkeiten in der Charismatik tun. Heute geht es darum, was Gott gemäß seinem Wort in der Gemeinde tut. Und so, wie der Herr Verheißungen für Israel gegeben hat, die sich in Israel erfüllen werden, aber so wie die Juden aus aller Welt zurückkommen müssen, wie schon in 5. Mose 4 verheißen, in Jesaja 14, Vers 1, in Jeremia 31 von Vers 1 bis 10, im Propheten Ezekiel 36 von Vers 24, dass Gott zurückrufen wird und dass am Ende der Tage das Volk in das Land der Väter, in das Land der Verheißung zurückkehren wird. Ja, warum denn? Warum denn? Weil dort die beiden Propheten auftreten werden, die ihnen verheißen wurden, nämlich, wie es in Offenbarung 11 geschrieben steht. Der Dienst der beiden Propheten wird nicht hier in Böblingen sein, auch nicht in Stuttgart, auch nicht in New York, der wird in Jerusalem sein. Und deshalb müssen alle, die zum Volke Gottes, zu Israel gehören, dem natürlichen Volke Gottes, die müssen in das Land der Verheißung, in das Land der Väter, müssen sie zurück, um, wenn die Zeit der Erfüllung kommt, Anteil an dem zu haben, was Gott für sie bestimmt hat. Genauso müssen alle Gläubigen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Kirchen und Freikirchen in das Wort der Verheißung kommen, damit sie an dem, was Gott gegenwärtig tut, die Erfüllung miterleben können, nicht als Zuschauer, sondern in Wahrhaftigkeit erleben. Brüder und Schwestern, fassen wir einfach zusammen. Unser Herr und Erlöser starb am Kreuz auf Golgatha. Im völligen Gehorsam. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht was ich will, nicht wie ich will, sondern wie du willst, so soll es sein. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Der Ungehorsam hat den Unglauben und der Unglaube den Ungehorsam im Paradies nach sich gezogen und so kam der Sündenfall zustande. Mit Argumentieren über das, was Gott gesagt hatte. Gottes Wort sagt, was es sagt und meint, was es sagt. Da braucht niemand zu argumentieren und auch keiner zuhören, wenn Argumente vorgetragen werden. Lasst mich das in aller Deutlichkeit noch einmal sagen. Dies ist die Zeit, die Gott dafür bestimmt hat, dass die Letzten herausgerufen werden, mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht werden. Wir leben nicht nur in der Endzeit, wir leben am Ende der Endzeit. Und unser Herr hat es ja immer wieder gesagt, ob in Matthäus 24, ob in Markus 13, ob in Lukas 21, immer wieder hat er von den Zeichen der Zeit gesprochen und immer wieder betont, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Auch das hat unser Herr in Lukas 21, Vers 24 gesagt, dass Jerusalem von den Heiden zertreten werden wird, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Er hat vom Feigenbaum gesprochen, von der Sammlung gesprochen. Hat doch alles gesagt. Was hat er nicht gesagt? Hat doch alles gesagt. Woran soll es fehlen? Es fehlt nur daran, dass wir glauben, wie die Schrift sagt, dass wir wirklich herausgerufen werden, wie damals unser Herr, und ich wiederhole es, gemäß Lukas 24, einfach nach seiner Auferstehung, mit den Seinen gesprochen hat. Und nicht nur mit den Elfen, die übrig geblieben waren, und Matthias kam noch hinzu, waren ja wieder 12, aber gemäß 1. Korinther, dem 15. Kapitel, hat der Herr, und das lese ich jetzt noch, und dann eben noch kurz einige Verse aus diesem Kapitel, hier steht geschrieben, in 1. Korinther, dem 15. Kapitel, Vers 3, ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den 12, darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben und einige sind schon entschlafen. Paulus fährt fort, ist dem Jakobus erschienen und erschienen. Das freut mich, dass unser Herr nicht nur den 12 und dann dem Kephas und dann auch dem Paulus erschienen ist, sondern dass er sich dir und mir geoffenbart hat, dass er uns zusammengerufen hat, dass er mit uns redet und dass er uns das Verständnis für die Schrift öffnet, dass wir nichts mehr deuten brauchen, sondern in das Wort durch Offenbarung des Geistes hineingeführt werden. Noch aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel von Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht. Ein jeder in seiner besonderen Abteilung. Als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Am liebsten hätte ich euch noch eine ganze Anzahl Bibelstellen gelesen, auch dass unser Herr die Macht des Todes vernichtet hat. Ich lese es euch aus dem Hebräerbrief und dann werden wir auch zum Schluss kommen müssen. Für mich ist das einfach, es nimmt mich innerlich so mit. Ich hoffe, dass ihr es versteht. Ich möchte mit Wahrhaftigkeit den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt haben. Und ich möchte, dass alle, die das Wort Gottes aus meinem Munde hören, doch begreifen, dass wir keine Glaubensrichtung vertreten, überhaupt keine Richtung, sondern das wahrhaftige Wort unseres Gottes mit der Menschheit teilen. Hier, Hebräer, 2. Kapitel von Vers 14, weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten werden, um den zu vernichten, zu besiegen, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Unser Herr spricht im Johannesevangelium im 11. Kapitel zu Martha, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stirbe. Brüder und Schwestern, lasst mich noch einmal zusammenfassen. am Kreuz auf Golgatha geschah unsere Erlösung. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt, hat all unsere Schuld, all unsere Sünden vergeben. Und durch die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn, ist ja der Beweis erbracht worden, dass Teufel und Hölle und Tod besiegt waren. Und dass Herr, unser Herr, der Sieger von Golgatha ist. Dass wir Gottes Eigentum geworden sind, die Einsetzung in die Sohnschaft empfangen haben und dass wir rufen dürfen, Abba, Vater. Das ist nicht eine Geschichte, die wir hören, das ist Heilsgeschichte und wir dürfen einen Teil der Heilsgeschichte miterleben und eigentlich alles, was zur Heilsgeschichte gehört, die völlige Erlösung bis hin zur Vollendung aus Gnaden miterleben. Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief im 3. Kapitel, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden, aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Brüder und Schwestern, nur wer das ewige Leben empfangen hat, kann und wird ewig leben. Soll ich euch die Hauptstellen dafür lesen? Johannes Evangelium, 17. Kapitel, Vers 2. Evangelium Johannes 17, Vers 2. Du hast ihm ja Macht über alles Fleisch verliehen, damit er alle, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, dass du ihnen das ewige Leben gebest. Vers 3, darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht also wirklich um Offenbarung durch den Heiligen Geist. Lass mich das auch noch einmal betonen. Die Predigt des Petrus am Pfingsttage hätte nichts ausgerichtet, wenn nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hätte und wenn der Geist Gottes die Verkündigung nicht begleitet und die Menschen berührt und zur Buße geführt hätte und von der Sünde überzeugt, dann wäre die Predigt nicht mit dieser Auswirkung gesegnet worden. Aber der Geist Gottes war wirksam und es geschah also. Also geben wir Gott dem Herrn die Ehre für das, was er am Anfang getan hat, was er in all den Jahren, die dazwischen liegen, getan hat, auch was er seit der Reformation getan hat. Es kam ja Erweckung um Erweckung. Aber jetzt, vor der direkten Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, muss alles wieder in den ursprünglichen göttlichen Stand zurückgebracht werden. Und wir müssen und dürfen glauben, wie die Heilige Schrift es lehrt und wie die Heilige Schrift es sagt. Ich hoffe zu Gott, dass ihr alle aufgenommen habt, das Wort aufgenommen habt, vielleicht noch, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht, aus dem ersten Johannesbrief, dem 5. Kapitel, hier steht's geschrieben, ich lese Vers 11, und dies ist das Zeugnis, das so lautet, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Also eine persönliche Gemeinschaft mit Gott, die Aufnahme unseres Herrn und Erlösers, sie muss dazu führen, dass wir unser persönliches Heilserlebnis, unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt, dass wir all die Segnungen, die Gott uns in Christus geschenkt hat, auch persönlich erleben. So wie alles mit dem Erlöser göttliche Realität hier auf Erden war, so ist mit den Erlösten alles göttliche Realität. Versöhnung, Vergebung, alles ist göttliche Realität. Nimmt es im Glauben an, nimmt es auf, und es wird euch alles aus Gnaden zuteil werden. Die Krönung des Erlösungswerkes geschah durch die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Tod und Hölle und Teufel waren besiegt und überwunden, und unser Herr spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er hat uns die Verheißung gegeben im Johannesevangelium im 14. Kapitel: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Diese göttliche Botschaft hat wirklich den Sinn und den Zweck, die wahre Brautgemeinde mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung zu bringen, in Lehre, in Leben, in allem, wie es am Anfang war, so wird es, so muss es am Ende sein. Gott, der Herr, schenke jedem von uns die Gnade, das Angebot anzunehmen, ihm dafür zu danken, dass er mit uns redet. Und ich sage es doch einmal, das ist doch das Zeichen, dass er als der Auferstandene uns zusammengerufen, und dass er mit uns redet, wie ein Freund mit seinem Freunde redet, wie er damals zu seinen Jüngern gesagt hat: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Unser Herr hat tatsächlich seinen gesamten Heilsratschluss aus Gnaden geoffenbart. Jetzt liegt es an dir, an mir, an uns, innere Zustimmung zu haben, Gott Recht zu geben, zu glauben, was er uns durch die Heilige Schrift zu sagen hat, und dann wird es uns geoffenbart werden. Möge niemand verloren gehen, möge niemand auf eigenem Wege weitergehen im Ungehorsam und im Unglauben. Kehret um zu Gott, beschreitet den Weg, das heißt den schmalen Weg, geht ein durch die enge Pforte, kommt aus Unglauben und Ungehorsam heraus, kommt in den Glauben und in den Gehorsam hinein, so dass wir gemeinsam die Wiederkunft unseres Herrn erwarten, und ich gehe davon aus, dass wir sie auch gemeinsam erleben werden. Denn die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Es ist doch für alles gesorgt. Hat Gott auch nur eine Sache vergessen? Nein. Es ist alles vollendet, vollendet, vollendet. Es ist vollbracht für alle Ewigkeiten. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Möge Gott es uns allen aus Gnaden einfach schenken. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Wir stehen auf zum Gebet. Und wir neigen unsere Häupter. Vielleicht haben unsere Schwestern noch ein Lied, das sie singen möchten. Später kann auch der Chor noch singen. Wir hören immer gern das Lied: Bist du bereit zu der Stunde, wenn der Herr die Seinen heimholt? Weil wir ja die Wiederkunft des Herrn immer wieder in den Mittelpunkt rücken, Lasst uns das Lied auch hier hören. Bist du bereit zu der Stunde?